Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute geht es um Geburt in New York City. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo zusammen. Heute ist die Folge der Folgen, auf die ich schon lange gewartet habe. Ihr vielleicht auch. Ja, Geburt in New York City. Also besser gesagt, meine Geburt in New York City, weil ich kann ja nicht für alle sprechen. Aber ja, ich glaube, ich musste das alles erstmal ein bisschen verdauen, was da so passiert ist, bevor ich es erzählen kann. Aber jetzt bin ich bereit. So let's go. Disclaimer. Diese Folge handelt von Krankenhaus, medizinischen Themen und auch vielleicht nicht so schönen Erlebnissen im Krankenhaus und bei einer Geburt. Deswegen, wenn du dort ein bisschen sensibel bist, überlege dir, ob du es dir anhören willst. Überlasse ich dir. Los geht's. Also, es war ja eine große Überraschung, würde ich mal sagen. Das wissen ja die meisten von euch schon. Es kam alles anders als geplant, wie natürlich alles in dieser Schwangerschaft. Falls du jetzt diese Folge anhörst, könnte ich dir empfehlen, die beiden vorherigen Folgen anzuhören, wo es heißt Big News und die andere ist Schwanger in New York. Damit man auch die ganze Vorgeschichte kennt. Ja, aber wie ich euch erzählt hatte, war es ja so, dass ich also eine neue Ärztin gefunden hatte und ich hatte eine Doula. Das heißt, ich hatte also zwei Frauen an meiner Seite, wo ich wusste, das könnte gut werden mit dieser Geburt. Und wir hatten Termine ausgemacht mit meiner Doula, um also die Geburt vorzubereiten und auch so Atemtechniken und das Ganze. Und ja, dazu ist es natürlich nie gekommen, gell? Es war ein wunderschöner Vorfrühlingstag im März. Ich muss dazu sagen, vielleicht sollte ich das sagen, ich hatte am 20. April eigentlich Termin. Und es war also Mitte März und ich habe mich mit meiner Freundin Maureen im Bryant Park getroffen. Wir haben lecker Kaffee getrunken und ich habe ein Schokocroissant gegessen. Also genauer gesagt ein Nutella-Croissant. Und ja, wir hatten eine schöne Zeit. Es war sonnig. Die Maureen hat noch so ein Foto gemacht als Schwangere. Sie hat immer gesagt, ich mache jetzt jedes Mal, wenn ich dich sehe, ein Foto von dir. Gut, dass sie es gemacht hat, weil das war das letzte schwangere Foto. Also wir sitzen da gemütlich, haben eine gute Zeit. Und dann bin ich Richtung Times Square gelaufen und habe den Mike abgeholt von der Arbeit, weil wir um 18 Uhr einen Termin hatten bei meiner Ärztin. Um so einen Check zu machen. Und genau, also ich hatte noch 6 Wochen zur Geburt. Wir also dann dahin zu meiner Ärztin und es wurde Blutdruck gemessen, der war ein bisschen hoch. Dann habe ich gesagt, ach naja, der ist wahrscheinlich hoch, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin und halt auch hierher gehetzt bin. Wir sind zügig gelaufen, okay. Dann habe ich auch Urin abgegeben. Dann kam die Assistenz, Ihr wisst schon, die da beim Arzt arbeiten. Kam nochmal, ist übrigens eine super liebe Nette gewesen. Sie hat gesagt, ja, wir messen nochmal Blutdruck und er war wieder hoch. Und ich hatte ihr auch gesagt, ah ja, lustigerweise sind meine Socken ein bisschen enger geworden. Also ich sehe, dass da solche kleinen Ränder sind und so Eindrücke in die Haut von den Socken. Und ich glaube, bei ihr sind dann alle Alarmglocken angegangen, weil hoher Blutdruck, Einlagerung in den Beinen und dann noch hatte ich Protein im Urin. Und das ist eigentlich eine klassische Vordiagnose von Präeklampsie. Präeklampsie ist also Bluthochdruck, der verursacht wird von der Plazenta. Man weiß leider darüber noch sehr wenig, was ich mal wieder voll krass finde. Ja, es ist mal wieder so typisch, der Frauenkörper wird nicht so gut studiert. Habe ich euch das eigentlich erzählt schon? Vielleicht, ich wiederhole es. Es gibt ein Buch, das ich gelesen habe, über die Gebärmutter, wo alles begann. So heißt das, glaube ich. Und da wird auch beschrieben von einer Hebamme. Und es gibt über Männer und über Spermium gibt es 15.000 Studien über über Frauen und Menstruationsblut 400. No? Sagt mal wieder alles aus, wissen wir mal wieder Bescheid. Also unser Körper ist halt nicht so interessant. Deswegen stehen wir vor dem Problem Präeklampsie, was auch in den letzten Jahren extrem hochgegangen ist an Fällen. Also nachdem ich es jetzt hatte, habe ich es wirklich von vielen gehört, die irgendjemanden kennen, der es hatte. Und man weiß eigentlich so gut wie gar nichts. Also man weiß auch nicht genau, warum es passiert. Man vermutet, es ist am Anfang, wenn die Plazenta sich aufbaut, dass dort irgendetwas leicht schief läuft, was dir dann am Ende zum Verhängnis wird. Aber ihr wisst ja, ich bin kein Medizinexperte. Ich erzähle nur das, was ich rausgefunden habe. Gell? Also nagelt's mich jetzt bitte nicht fest. Aber, also Vordiagnose Präeklampsie. Das Lustige an dieser Geschichte ist ja auch, wenn ihr euch erinnern könnt, ich glaube, ich habe es erzählt, als ich noch bei den anderen war, vor meiner neuen Ärztin, wurde mir empfohlen, ziemlich am Anfang der Schwangerschaft, wollen Sie nicht Babyaspirin nehmen? Also eine Mini-Dosis an Aspirin, um Präeklampsie vorzubeugen. Das Ganze habe ich belächelt und habe gesagt, so ein Quatsch, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also, ne, will ich nicht. Sowas habe ich nicht. Tja, die Susi hat sowas doch. Aber ich muss sagen, ich hätte genauso wieder gehandelt. Also ich bereue es nicht, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war ich sicher, dass ich das nicht haben werde. Von daher bin ich auch nicht irgendwie, dass ich jetzt denke, hätte ich, überhaupt nicht. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das mein Gefühl. Ich habe nach meinem Gefühl gehandelt und fertig. Also meine Ärztin hat dann zu mir gesagt, ich würde euch bitten, dass ihr ins Krankenhaus fahrt, um das mal abzuchecken, ob alles okay ist. Und ich komme dann nach. Wir so, ach, na ja, okay. Wir fahren da mal hin und gucken uns das Ganze an. Aber das wird ja schnell gehen und dann gehen wir wieder heim. Und wir sind da also rein und haben gesagt, bla bla bla, wir kommen deswegen, also in die Station. Und dann halt so richtig wie in einer amerikanischen Serie mit diesen Vorhängen. Und dann hast du da so ein Bett und da hockst du dann drauf und dann kommen halt da so Ärzte. Und Mike und ich waren ziemlich entspannt. Und dann habe ich also eine Infusion bekommen und Medikamente bekommen und mir ging es total super. Dann kamen da so verschiedene Leute daher und ich dachte mir so, warum kommt ihr alle? Dann kam da so der Anästhesist, hat aber gesagt, ja, I don't think she's ready yet. Und wegen so Anästhesie und so weiter ist wieder gegangen. Und so nach einer gewissen Zeit habe ich dann gesagt, ich weiß gar nicht, was dieser Aufwand hier alles soll, weil mir geht es ja voll gut und ich gehe jetzt dann nach Hause, weil ich weiß nicht, warum ihr alle so aufgeregt seid. Ich fühle mich super. Und dann war eine ganz junge Ärztin, die zu mir gesagt hat, es ist überhaupt nichts super. Wir haben Ihnen jetzt dreimal Medikamente intravenös gegeben und der Blutdruck geht überhaupt nicht runter, der geht sogar weiter nach oben. Ich so, hä? Das kann doch gar nicht sein. Ich spüre überhaupt nichts. Sie so, ja, das ist wahrscheinlich das Adrenalin, das halt da dagegen wirkt. Und wahrscheinlich noch der Schockmoment. Dann kam meine Ärztin. Und die hat uns dann also die Hiobsbotschaft erzählt, dass es also Präeklampsie ist. Und das Einzige, was man da machen kann, um das zu lösen, wenn es so akut ist, jetzt wie bei mir von 0 auf 100, die Plazenta muss raus, was bedeutet Geburt. Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so geschockt. Ich saß dann da und dachte mir so, das glaube ich jetzt einfach nicht. Wie jetzt? Und hat sie gesagt, also du bist in der 34. Woche, die Chancen sind sehr gut, dass es dem Baby dann gut geht. Und dann dachte ich mir so, ach so, ja, so weit habe ich ja noch gar nicht gedacht. Was ist eigentlich mit meinem Baby? Naja, dann kam jemand von der Kinderstation, von der Intensivstation, hat uns aufgeklärt und auch gesagt, dass die Chancen super sind und dass eigentlich das ab der 35. Woche ist man auch meistens gar nicht auf der Intensiv, wenn alles gut ist. Und sie gehen davon aus, dass das alles passt und so. Und dann sitzt du da und denkst dir nur so, das ist jetzt wirklich hier versteckte Kamera, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Und ich habe das alles nur so angehört und aufgenommen Der Mike saß auch total fassungslos neben mir. Und ich weiß noch genau, wie ich da saß und mir gedacht habe, Susi, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit. Hingabe. Du musst dich jetzt dieser Situation hingeben. Das bringt jetzt alles nichts. Du kannst jetzt nichts machen. Du musst jetzt an dich und dein Baby denken. Und ja. Und dann dachte ich mir, wie abgefahren ist das denn jetzt? Weil Hingabe ist mein Wort für dieses Jahr. Dann dachte ich mir so, das fasse ich jetzt nicht. Als hätte ich das irgendwie geahnt. Irgendwo. In mir drin. Ja. Naja, und dann wurde ich in den Kreißsaal geschippert. Da war ich. Ich weiß aber auch nicht, was. Irgendwas ist da passiert. Ich glaube, ich habe wirklich, und das klingt jetzt wirklich total klischee-kitschig, aber in mir ist irgendwie ein Schalter umgelegt und ich habe gedacht, so Susi, das rockst du jetzt. Du ziehst das jetzt durch. Das war wie so New York City Mindset aktiviert. Los geht's. Weil ich weiß auch noch genau, auf dem Weg in dem Kreißsaal ist so ein Arzt an mir vorbeigelaufen und dem habe ich noch voll so begrüßt, freundlich und gelächelt. Also ich war wirklich so richtig im Modus von Let's go. Ich bin gut drauf, wir rocken das jetzt. Und ich glaube, es war natürlich ein Stück weit auch Schutz, aber es war auch wirklich alles, was ich vorher gelernt hatte über diese Stadt und über mich, war so, Susi, jetzt zählt's. Dann kamen wir in diesem Kreißsaal an, der war recht groß, muss ich sagen, für New Yorker Verhältnisse, dachte ich mir. Das ist schon fast schon ein kleines Studio für jemanden zu mieten. Und dann haben wir meine Hebamme dort getroffen, die auch gerade erst ihre Schicht angefangen haben. Die Schichten dort sind immer 12 Stunden. Also sie hatte um 7 am Abend angefangen und sie war also dann bis am nächsten Morgen um 7 mit mir. Und die war so cool. Also wir haben immer noch Kontakt mit ihr. Sie hat uns auch danach besucht zu Hause und also sie ist wirklich so toll. Ja, also dann war es soweit und ich wurde also vorbereitet für eine Geburt. Ja. Die Geburt, also sagen wir es mal so, bis zur Geburt verging einiges an Zeit. Der Mike ist in der Zwischenzeit nochmal nach Hause und hat ein paar Sachen geholt und sich umgezogen. Und das Schlimmste für mich an dieser ganzen Situation war eigentlich, dass ich eingeleitet werden musste. Und das war diese eine Sache, die ich auf keinen Fall wollte. Das war mein Horror, weil ich gedacht habe, das ist so erzwungen und das ist so schlimm, dass ich meinen Körper zwingen muss, mein Kind auszustoßen und dass ich auch fürs Baby, dass es einfach so rausgezwungen wird. Ich glaube, ich hätte ehrlich gesagt lieber einen Kaiserschnitt gehabt als das. Und dann hatte ich das. Da dachte ich mir auch so, das Leben ist doch absurd, oder? Die eine Sache, wo du dir denkst, das will ich auf keinen Fall. Und das Leben so, bitteschön, einmal serviert für dich. Heute an diesem sonnigen Tag. Also das war auch, das fiel mir schwer zu akzeptieren. Da dachte ich mir so, ach, dass mir das jetzt passiert. Naja, dann wirst du an diesen Tropf da gehängt und kriegst diese Medikamente. Und dann ging das ganz langsam los. Und ich hatte ja vorher auch schon meiner Ärztin gesagt, ich will keine PDA. Ich bin Tänzerin, habe ich gesagt. Ich weiß, was Schmerzen sind. Ich habe schon mit krassen Schmerzen auf der Bühne gestanden. Ich habe Shows gemacht. Ich habe schon alles hinter mir. Also ich will keine PDA, weil ich will meinen Körper spüren und ich möchte auch in der Kontrolle sein über meinen Körper. Ich möchte mich bewegen können. Und in dieser Situation war mir klar, dass ich auf jeden Fall keine PDA will, weil ich hatte die komplette Kontrolle verloren. Und das Einzige an Kontrolle, was ich übrig hatte, war die Kontrolle über meinen Körper. Also, dass ich meinen Körper spüren kann. Ja. Also, das wussten alle. Und ich glaube, die haben mich alle ein bisschen belächelt. Aber dann dachte ich mir so, ihr werdet euch noch umschauen. Ich bin zäher, als ihr denkt. Naja, dann ging das halt alles ganz langsam los. Und das Krasse ist aber auch, wenn du Diagnose Präeklampsie hast, bekommst du Magnesiumsulfat. Und das ist ein Muskelentspanner, weil man Angst hat, dass man ja einen Anfall bekommt. Jetzt gab es aber ein Problem. Das eine Medikament, ja, die zum Einleiten, hat die Venen nach vorne gepusht. Und das Magnesiumsulfat hat die ganze Sache wieder entspannt. Das heißt, es gab ein Hin und ein Her zwischen vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und das war so ein bisschen das, was dann anstrengend war. Was ich auch krass fand übrigens, dass man nichts essen darf. Weil ich dachte mir irgendwann, so nach, weiß ich nicht, 12 Stunden, dachte ich mir so, also es wird schon schön, was zu essen. Weil woher soll man denn die Kraft nehmen? Aber die muss man halt, ne? Muss man sich halt irgendwo herziehen. Und dass man auch nicht viel trinken kann, immer nur so ein bisschen so. Also das fand ich irgendwie krass. Und was ja auch irgendwie in vielen Filmen ist und ich weiß nicht, falls jemand von euch The Bear anschaut, die Serie, da ist das in einer Folge, wo sie gebärt, ist das auch drin, diese Eischips. Also der Mike ist ständig immer wieder los und hat neue Eischips geholt, weil das ist das, was du dann isst. Was fand ich ja auch irgendwie, also dachte ich mir so, zockst du hier und frisst irgendwie so Eiswürfel. Also das ist irgendwie schon, finde ich, erbärmlich. Also ich fand das ein bisschen erbärmlich. Nein, was habe ich noch bekommen? Gelee. Dachte ich mir, ich hasse Gelee, aber gut, heute esse ich es, weil wenn das Einzige ist, was ich zu essen bekomme, dann nehme ich das. Ja, also die Sache hat sich länger hingezogen und nach ca. 20 Stunden war dann so das Thema, was machen wir denn jetzt? Wenn es nicht vorangeht, müssen wir irgendwie uns was überlegen. Und da dachte ich mir so, mein Gott. Und ich fand bis dahin auch die Schmerzen wirklich aushaltbar. Ich habe mich bewegt, ich habe bin zu einem Sessel, dann wieder hingelegt, dann wieder gestanden, dann wieder so rumgedanced. Also ich habe alles Mögliche gemacht, um irgendwie da gut durchzukommen. Ich hatte mir ja auch überlegt, ich hatte meine eigene Playlist, ja, mit so indischen Chantings und so Yoga-Chants und sowas. Also so fast schon so ein bisschen spirituelle Gesänge, sage ich jetzt mal. Aber ich dachte mir so, das bringt mich in einen guten Vibe und in so einen High-Vibe und in so eine Trance, dass ich das super mache. Dann dachte ich mir so, das ist ja jetzt auch blöd, wenn ich da jetzt mit meiner Musik ankomme. Aber irgendwann dachte ich mir so, weißt du was, das ist meine Geburt, ich mache das jetzt so, wie ich will. Und dann habe ich mein iPhone geholt, habe gesagt, so, ihr müsst euch jetzt meine Doodle-Musik anhören und mir ist es wurscht. Also ich hier meine Chanting-Musik angemacht und habe dann mich im bewegt im Singsang. Und das Lustige war, dass ich glaube, die Hebamme, meine Ärztin und meine Doula fanden es dann irgendwann auch richtig cool und fanden die Musik auch richtig cool. Und dann waren irgendwie alle in so einer gewissen Stimmung auch. Also das war irgendwie doch ganz gut. Und ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe, weil ich dann die Geburt dadurch so ein bisschen wenigstens für ein paar Stunden mein eigen gemacht habe. Meine Doula war mega. Die hatte wirklich alles dabei, was man gut gebrauchen kann. Und wir haben wirklich auch verschiedene Sachen ausprobiert, um eben zu versuchen, dass das Kind in den Gebärmutterkanal runterrutscht. Weil das war dann auch lange das Problem. Und dann haben wir die wildesten Sachen gemacht und prompt irgendwann hat es Gott sei Dank angefangen, dass es also krasser wurde und stärker wurde. Und ich würde sagen, das war aber nicht lange. Also, dass ich jetzt sagen könnte, die Schmerzen waren heftig, war wirklich die letzten vielleicht 3 Stunden. Vorher war alles aushaltbar. Und auch selbst da, muss ich sagen, war es aushaltbar. Ich weiß es nicht. Es kann wirklich auch sein, dass ich nicht so schmerzempfindlich mehr bin nach meiner Tanzkarriere. Ich habe auch nie Angst davor gehabt, vor Schmerzen. Und ich fand das alles machbar. Und ich fand es auch machbar, weil ich ja wusste, das ist ja jetzt nicht am Stück. Das sind so ein paar Minütchen und dann ist es ja wieder weg. Also das fand ich jetzt wirklich, ja, irgendwie aushaltbar. Es ging dann eben Gott sei Dank irgendwann endlich los Und wisst ihr, was mich auch total geschockt hat übrigens? Dass diese Push-Phase so lang war. Wobei meine gar nicht so lang war, aber ich empfand die als ewig. Das Problem war natürlich auch, ich war ja gar nicht richtig vorbereitet, weil das kam ja alles noch. Ja? Ich wollte mich in den letzten Wochen dann vorbereiten für die Geburt und das ist ja nie passiert. Also das heißt, ich musste alles lernen in diesem Moment. Meine tolle Hebamme hatte dann aber irgendwie um 19 Uhr war ihre Schicht zu Ende und sie musste gehen und ich fand das eigentlich total schrecklich. Sie hat auch zu mir gesagt, wenn ich jetzt wüsste, dass du in der Stunde das Kind kriegst, dann würde ich jetzt noch bleiben, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und ich so, nee, nee, um Gottes Willen, geh heim. Also, pff. Sie hat mir dann noch am Ende ein paar gute Tipps gegeben und war, also wirklich hat mich nochmal ermutigt und so. Und ja, ist dann gegangen, dann kam eine junge und ja, die war aber wirklich in dieser Push-Phase total genial, weil die hat mich da so gut durchgecoacht. Und wisst ihr, was ich daran eigentlich so lustig auch fand, ist, da liegst du ja dann in dieser Stellung da, ne? Und dann heißt sie, ja, ich sehe das Köpfchen schon. Und ich dachte mir so, super, ich drück noch dreimal und dann kommt's raus. Und das ist ja überhaupt nicht so. Du drückst dir da ja wirklich den Wolf, bis dann da endlich was vorwärts geht. Das war mir nicht klar. Also, da war ich wirklich auch geschockt, dass das so lange dauert. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch keine Schmerzen mehr. Ich habe eigentlich nichts mehr gespürt. Ich glaube, der Körper geht dann irgendwie in irgendwelche Endorphine oder was er da macht, keine Ahnung. Aber ich habe da Schmerzen, hatte ich nicht mehr. Ja, gut. Dann hat es also alles geklappt. Und es lief alles gut. Kleine kam raus. Sie wurde gleich also untersucht und es war alles super. Sie hat auch keinen Sauerstoff gebraucht, nichts, war alles picobello. Und ich hatte sie auch kurz bei mir dann und so. Und dann wurde sie aber doch in die Intensivstation gebracht, um zu checken, dass alles passt. Ja. Und dann war eigentlich der Teil, wo ich mir gedacht habe, Leben, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Weil meine Plazenta kam nicht raus. Dann dachte ich mir so, du Scheißteil, ja. Du hast mir diese ganze Misere hier eingebrockt und jetzt willst du nicht gehen. Ich glaube, bei dir hackt's. Ja. Das war dann nicht so schön, weil da wurde alles ein bisschen hektisch und dann kamen ganz viele Ärzte rein und da war alles ein bisschen chaotisch. Und da habe ich mir nur gedacht, oh Susi, jetzt musst du vielleicht doch noch unters Messer, weil das sieht alles jetzt nicht so gut aus. Am Ende hat also alles geklappt. Zum Glück, es gab einige Komplikationen, aber sie ist dann doch rausgekommen. Ja, und dann, ja, war sie da so da und meine Ärztin hat sie mir noch schön erklärt, das ist jetzt deine Plazenta, guck sie dir an. Und ich dachte mir so, aha, das ist ganz schön groß, dieses Teil. Ja. Und dann haben wir sie eingeschickt, weil ich gesagt habe, also wenn es jemanden gibt, irgendwie, die da irgendwie an der Wissenschaft dran sind, warum das passiert, dann würde ich meine gerne einschicken und würde auch wissen, ob man weiß, woher es kommt. Und wenn ich da was beisteuern kann, dann finde ich das super. Naja, genau, dann bin ich aufs Zimmer gekommen. Die Zimmer waren mini, mini, mini. Es gab noch so ein Sessel, wo man so ein bisschen so ausziehen kann. Darauf hat dann der Mike gepennt. Ja, dann saß ich da in diesem Zimmer mit dem Mike und mir so, was war denn das jetzt bitte? Also, das war ja jetzt krass. Ja, der Mike ist dann nochmal in die Intensivstation und hat nochmal geguckt, ob alles okay ist, war alles okay. Dann haben wir versucht, ein bisschen zu schlafen. Und ja, ich war dann 5 Nächte in der Klinik, weil ich hatte dann noch weiterhin Bluthochdruck. Den hatte ich dann auch noch eine Weile. Ich habe auch Tabletten nehmen müssen. Und wir waren also mehrmals am Tag immer in der Intensivstation. Und das ist schon auch so eine Nummer, weil das ist ja was, wo du denkst, das passiert anderen Leuten ja, aber nicht dir. Also, dass ich dann da auf einmal in der Intensivstation stand und da mein Kind liegt, also da dachte ich mir so, hä? Wie jetzt? Also, das ist ja jetzt wirklich irgendwie crazy. Das war schon irgendwie viel, aber du bist ja dann so echt weiterhin auf so Go-Mode. Also du ziehst das einfach durch. Also ich habe das einfach dann so durchgezogen. Und ja, das war irgendwie einfach nur Überforderung und versuchen, irgendwie in den nächsten Tag zu kommen. Ich muss ja gestehen, es hatte ich auch vorher erzählt, ich hatte ja so ein bisschen Schiss vor dem amerikanischen Krankenhaussystem. Und ich muss sagen, ich muss das wirklich revidieren, weil ich hatte eine mega gute Erfahrung. Es waren alle extrem mega nett. Es waren alle so lieb und so fürsorglich. Sowohl auf meiner Station als auch auf der NICU. Also es kann sein, dass ich jetzt öfters NICU sage, weil das ist die englische Form. Das ist also die Neonatal Intensive Care Unit. Und also die waren so nett, alle die Schwestern. Also es war wirklich, ja, so toll. Und auch meine Versorgung war mega. Ja, ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Ich war so froh, dass ich in New York dann geboren habe, weil ich finde, New York City, wenn ein was New York City gut kann, dann ist es, wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann wissen die, was zu tun ist. Und dann sind die so extrem professionell und dann läuft die Maschine. Und deswegen, glaube ich, war es so ein bisschen meant to be vielleicht sogar. Und ich musste wirklich mir eingestehen, dass ich mir da irgendwie was ausgemalt habe, was einfach überhaupt nicht der Realität entsprach. Also es war wirklich ein super Erlebnis. Ich wurde dann nach 5 Nächten entlassen. Das fand ich dann richtig hart, weil du bist ja so in einer Blase drin. Ne? Du schaust einfach nur, dass du irgendwie wieder ein bisschen zu Kräften kommst, bist super übermüdet und gleichzeitig versuchst du zu verarbeiten in irgendeiner Form, was da passiert ist. Dann musst du in die NICU hoch, dich um dein Kind kümmern. Hast ja ständig Angst, dass irgendwas passiert. Und wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, auch, dass wir die nächsten 2-3 Wochen da immer jeden Tag hinfahren. Und wir sind dann an dem Sonntag nach Hause. Und also als ich dann das Krankenhaus verlassen habe und in dem Auto nach Hause saß, da hat es mich dann schon zerlegt. Weil dann habe ich gemerkt, also ich wurde mit der Realität wieder konfrontiert und das fand ich schon krass dann. Raus aus dieser Blase und vor allem, du lässt dein Kind zurück. Und wir sind dann nach Hause und das war dann so skurril alles, weil ich dachte, ich bin gegangen als Schwangere, um mich mit meiner Freundin zu treffen und komme zurück als nicht mehr Schwangere mit einem Baby in der NICU. Also das fand ich irgendwie so, habe ich überhaupt nicht begriffen. Naja gut, dann haben wir irgendwie da gepennt. Du hast ja dann die ganze Zeit Angst davor, dass du einen Anruf bekommst von der NICU, dass irgendwie ein Problem ist. Wir sind am nächsten Tag dahin, am übernächsten Tag dahin. Das ist das Nächste. Ja, du bist ja irgendwie noch frisch nach dem Motto, hast geboren. Alles an deinem Körper ist noch ein bisschen in so einem nicht guten Zustand. Und dann musst du aber ins Auto und dann musst du da hingurken. Dann musst du da reinlaufen und musst den ganzen Tag dort verbleiben. Und willst ja eigentlich nur, also Wochenbett, da habe ich gedacht, da lache ich jetzt mal drüber. Das ist jetzt irgendwie überhaupt bei mir gar nicht dran. Ja, hier rumliegen und mich erholen, da kann ich ja nur mal herzlich lachen. Ja. Das war bei mir nicht der Fall. Und dann am dritten Tag, als wir dort waren, ging es dann jeden Tag so viel besser, dass die gesagt haben, ja, sie können morgen den Autositz mitbringen und dann machen wir den Carseat-Test. Da muss sie 90 Minuten da drin sitzen und wenn es ihr gut geht, dann könnt ihr sie mit nach Hause nehmen. Da habe ich gesagt, was? Ich soll dieses kleine Wutzelchen da mit nach Hause nehmen? Wollt ihr mich verarschen? Weil sie war wirklich sehr leicht. Also sie hatte 1890 Gramm. Ja, dachte ich mir so, ihr seid schon ein bisschen verrückt, oder? Ja, und übrigens, dass sie so leicht war, zeigt auch, dass die Plazenta wahrscheinlich schon aufgehört hatte, sie richtig zu versorgen, 1-2 Wochen vorher. Deswegen war das, glaube ich, alles auch nochmal meant to be, dass wir sie rausgeholt haben am Ende des Tages. Aber Ich weiß noch, wir waren so geschockt. Wir sind dann nach Hause gefahren am Abend und haben das Kinderbett aufgestellt bis nachts um eins. Fix und fertig, völlig müde, aber wir hatten ja noch nichts aufgebaut. Ich hatte gerade mal meine Babyshower hinter mir, das Wochenende davor. Überall die Geschenke, also es war Chaos zu Hause und ja, also wir haben dann ja alles schnell aufgebaut, sind am nächsten Tag dahin. Sie hat den Carseat-Test geschafft und wir haben sie echt mit nach Hause bekommen. Und das war wirklich die mega Überforderung, weil auf einmal musst du für so ein Mini-Wurzelchen sorgen. Das war schon... Da dachte ich mir so, was soll das alles? Aber du gehst dann da durch und gibst dein Bestes und googelst nach allem. Also was, ich habe noch, glaube ich, noch nie so viel gegoogelt. Was haben die Leute früher eigentlich gemacht? Weil du weißt ja irgendwie so gut wie gar nichts. Ja, und dann saßen wir zu Hause mit dem kleinen Sonnenschein. Und das waren schon am Anfang wirklich harte Wochen. Also, dann bist du auch noch im Ausland, hast deine Familie nicht da. Oh, es war wirklich, ich glaube, das waren so die härtesten Wochen bis jetzt in meinem Leben. Und du hast ja auch so viel, also ich hatte so viel Angst, weil natürlich dadurch, dass das alles passiert ist, ist man ja auch traumatisiert und im Schock. Und dann dachte ich mir so, naja, wer weiß, gell? Also, was da noch alles jetzt kommt. Also, ich finde so, ich hatte so in dem Moment auch jegliches Vertrauen ins Leben in dem Moment eigentlich verloren und dachte mir so, Susi, jetzt kann alles passieren. Ja, meine Heilung lief extrem schnell, was, glaube ich, daran lag, dass ich eben keine PDA hatte, ganz normal geboren habe. Das ist, ich glaube, der Körper hat dann so einen normalen Flow, dass der total schnell zack, zack, zack. Also ich war super schnell wieder dann fit. Ja. Also es sind diese Momente im Leben, wo du dir denkst, das glaube ich alles jetzt nicht. Und dann gehst du da durch und machst es einfach. Und ja, es war auch interessant, wer sich alles gemeldet hat. Es haben sich wirklich viele gemeldet und auch gesagt, wenn wir Hilfe brauchen und so. Aber wir wussten gar nicht. Ich habe nur dann irgendwann gesagt, wer Essen bringen will, kann Essen bringen, weil ich koche nicht. Ich habe auch nichts in der Tiefkühltruhe, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte die eigentlich voll machen mit Essen. Aber das habe ich auch nicht mehr erlebt. Habe ich nicht geschafft. Ja. Das Krasse ist auch die Kosten von so einer Geburt. Also ich habe erstmal so langsam so Laborsachen bekommen und so. Und du hast ja hier, also wir haben eine super Versicherung. Wir sind über den Mike, über die Arbeit versichert. Und du hast da etwas, das heißt Deductible. Das sind also, du zahlst bis zu einer gewissen Summe und ab dann zahlt die Versicherung. Also das ist bei uns $2,000. Und alles, was dann drüber ist, an, sag ich mal, was du zusätzlich beim, also du zahlst hier mal $3 beim Labor, dann zahlst du dort mal $50 bei der Untersuchung, ne, als Zusatzzahlung. Und wenn du dann aber $2,000 erreicht hast, dann ist da Schluss. So, jetzt dürft ihr mal raten, was meine wunderbare Spontangeburt gekostet hat. Na? Habt ihr alle eine Zahl im Kopf? Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Diese Geburt alleine vom Krankenhaus, nur diese Geburt, hat $84,000 gekostet. Und alles, was dann noch so drumherum, die Ärztin und noch ein paar andere, Labor, bla 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 bla, $106,000. Und wir haben nur $2,000 bezahlt. Also, krasse Nummer, krasse Zahl. Ich glaube aber auch, dass er... Diese Zahl wurde runterverhandelt, weil die Versicherungen des Krankenhauses fangen dann an zu kommunizieren und verhandeln und dann ist es, glaube ich, niedriger. Aber es sind halt Zahlen, wo wir uns denken, what? Und ich habe aber bis jetzt noch nicht die Rechnung von der NICU bekommen. Also da bin ich auch mal gespannt, was die Woche kostet. Wenn ich es habe, sage ich euch Bescheid. Also das habe ich noch nicht. Ja. Aber ich muss sagen, wenn du keine Versicherung hast, ist das schon eine Nummer. Du kannst dann aber mit dem Krankenhaus auch verhandeln. Aber das sind schon dann Zahlen, ja. Ich meine, okay, ich hatte auch eine krasse Geburt, ne? Also mit viel drumherum. Aber ja, das sind schon dann Beträge, wo du denkst, ja. Aber Gott sei Dank haben wir nicht viel zahlen müssen. Und von daher ist mir das wurscht. Weil mir wurde super geholfen. Ich wurde super versorgt. Ja. Es war wirklich mega. Ich war am Ende des Tages froh, dort zu gebären. Und jetzt habe ich eine kleine New Yorkerin mit einer New Yorker Geburtsurkunde. Und es ist einfach nur total abgefahren. Es ist einfach nur crazy. Ja, aber ich hatte auch nie gedacht, dass ich mal eine Frühchenmama sein werde. Das ist schon eine andere Erfahrung. Du machst dir viel Sorgen. Du hast ständig irgendwelche Daten, wie schwer, wie groß, ist sie in der Tabelle und so. Das ist schon heutzutage, finde ich, auch sehr aufreibend. Diese ganzen Daten sind ja gut, die zu haben. Aber manchmal frage ich mich auch, es ist ein Kind. Es wird einfach aufholen und jeder hat seine eigene Zeit, die er braucht. Genau. Ja. Spannenderweise habe ich mich auch mit meiner Großmutter unterhalten, weil wir ja gerade in Deutschland sind. Die ist 94 Jahre alt und die hat mir auch erzählt, bei ihr damals, als sie Kinder bekommen hatte, gab es Stillgeld. Da bist du ins Krankenhaus. Du bist zur Versicherung gelatscht damals. Und das ist auch sowas. Du bist ja überall hingelaufen. Es gab ja nicht, das war ja nicht so, dass da ein Auto war oder so. Ist sie hingelaufen und hat dann immer, dann haben die da geguckt, ob noch Milch kommt. Hat die Krankenschwester da gedrückt. Und wenn noch Milch kam, hast du ein paar Pfennig Geld bekommen, also Stillgeld. Da dachte ich mir, das ist ja auch ein Ding, oder? Und dann hat sie gesagt, ich weiß noch, als ich mit deinem Papa schwanger war. Und dann habe ich eigentlich schon abgestillt gehabt, aber da kam noch ein bisschen Milch. Dachte ich mir, weißt du was, ich gehe da noch mal hin, ich probiere das noch mal. Hat geklappt, habe ich noch mal für 2 Wochen Geld bekommen. Aber die hat dann zu mir schon gesagt, naja, sie sind jetzt schon am Abstillen, gell? Ich glaube, das war das letzte Mal, dass sie Geld bekommen. Aber hat sie gesagt, aber ich habe noch mal ein paar Pfennig bekommen. Und überhaupt die Storys, die ich mir da anhöre von meiner Großmutter, wie das bei der war, also das ist einfach krass. Also was diese Frauen früher alles gerockt haben und geleistet haben, denke ich mir, ist meine Sache ja alles Pillepalle. Ja. Genau, also das war die Kurzversion von meiner Geburt in New York. Ja. Ich glaube, das ist alles, was ich momentan dazu sagen kann. Es gibt natürlich viel mehr Details, aber ja, das ist alles dann irgendwie so, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht schreibe ich ja doch nochmal ein zweites Buch. Wer weiß. Genau. Ja, und meine Doula war tipptopp. Die Hebamme, wie ich vorhin schon gesagt habe, kam uns nochmal besuchen danach. Es war dann auch total nett. Die hat uns nochmal so ein bisschen auf Spur gebracht, was wir zu machen haben und was wir tun sollen mit der Kleinen und so, weil wir waren ja echt ein bisschen überfordert. Das war auch voll lieb. Und ja, so war das. Deswegen, ich kann nur trotzdem sagen, wir sind alle stärker, als wir denken. Wir können viel mehr leisten, als wir denken. Und auch wenn die Dinge manchmal komplett aus dem Ruder laufen, kann man selbst sich treu bleiben und auf Spur bleiben und sich treu bleiben. Das habe ich jetzt gelernt. Und ich muss sagen, ich habe über mich selbst ein neues Bild. Ich bin wirklich, muss ich sagen, von mir begeistert, dass ich das so gut hingekriegt habe und dass ich irgendwie das so gerockt habe. Und eigentlich denke ich mir, mich kann nichts mehr umhauen. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diesmal nicht aus Brooklyn, sondern aus Deutschland. Ciao.